Herzlich willkommen am Stammtisch, deinem persönlichen Nummer 1 Fußball-Podcast in der Schweiz. Wenn ich uns jetzt einfach mal ganz bescheiden an dieser Stelle nennen will. Wir schauen aufs Aktuelle, was so gelaufen ist. Das heisst, wir schauen auf die Liga. Dort hat es vor allem in Zürich und in St. Gallen so richtig geklopft das Wochenende. Wir schauen natürlich auch die anderen Spiele an. Und dann müssen wir definitiv über den Cup reden. Dort ist einiges passiert und wir wollen ein bisschen analysieren, wie ist es möglich, dass die Challenge League die Superliga so fordert in diesem Wettbewerb. Wir wollen ein bisschen vorausschauen. Lasst uns auch eine Prediction nicht nehmen. Ich würde sagen, es gibt eine gute Sendung. Schön, bist du dabei. Legen wir los. Und wieder habe ich die Ehre, mit dem hochgeschätzten Fabio die Stammrunde hier nicht zu bestreiten. Hi Fabio.
Hi Oli, danke für die netten Worte.
Ja, sehr gerne doch. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, die nächste Stunde mit dir ein bisschen über Fußball zu labern. Und wir fangen doch an, wie wir immer anfangen, mit unserem Mitbringsel. Was hast du uns da Schönes diese Woche?
Ja, ich muss zuerst noch mal einen Schluck nehmen, bevor ich mit meinem Mitbringsel anfange.
Tu es.
Ich nehme meine Stimmbänder ein bisschen wegbringen und dann geht es auch schon los. Und zwar mit Embolo, 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 Embolo und so weiter und so fort. Unter der Woche.
Schade, hast du jetzt aufgehört. Das ist so schön gewesen.
Was für ein Spiel.
Ich muss nachher rausschneiden und in der Dauer schleifen. Nachher am Schluss von der Folge noch 2 Stunden.
Mach, was du nicht lassen kannst. Aber ich bin immer noch geflasht von dem Spiel. Unter der Woche Gladbach gegen Bayern Pokal. Also der allgemeine Auftritt von Gladbach in dem Spiel. Sensationell. Sie hauen den FCB oder den FC Bayern weg. Und das in einer Art und Weise, wie man ja schon lange nicht mehr gesehen hat. Und ich meine, es ist der FC Bayern, die hat irgendwie einen riesen Start in der Saison und brechen da wieder alle Rekorde mit Goal und Zeug und Sachen und machen eins nach dem anderen. Und dann kommt Gladbach und haut sie einfach mal schnell aus dem Stadion raus. Sie haben halt auch schon ein bisschen Glück gehabt, muss man auch sagen. Es ist relativ schnell in Führung gegangen, das hat man sicher in Karten gespielt. Und ja, also die Innenverteidigung vom FC Bayern hat es noch nicht so gut ausgesehen.
Das ist richtig, aber man hat sie einfach auch massiv unter Druck gesetzt von Anfang an. Also es war krass, die erste halbe Stunde selten so etwas gegen Bayern gesehen.
Man also könnte sagen, Sachstark. Gladbach hat St. Gallen Sachen gemacht, wie man ja, so schön in unserem Podcast hat. Auch noch, was man auch noch sicher erwähnen muss, ist die Rolle von Upamecano hat in diesem Spiel ganz schlecht ausgesehen. Wenn man unseren Podcast schon mal gehört hat, haben wir gemerkt, dass wir anfangs von der Saison mal über sinnvolle Transfers geredet haben. Einer von denen, von meiner Top 3, ist der Upamecano gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, er könnte die Lücke füllen beim FC Bayern in der Verteidigung, weil er schnell ist, weil er gedankenschnell ist, weil er aggressiv ist. Ja, das ist er am Mittwoch jetzt alles nicht gewesen. Aber ja, andere haben auch den Sancho als einen guten Transfer angeschaut, in dem Sinne.
Ja, sage, jetzt.
Gut, ja, aber von mir, das ist es gewesen.
Spektakuläres Spiel auf jeden Fall, ja. Sicher, sicher. Geil gewesen. Also natürlich, wenn man nicht Bayern-Fan ist. Von denen gibt es ja doch auch ein paar da draussen. Aber die haben ja, wie auch sonst, genug zu jubeln, würde ich jetzt mal sagen.
Denen, muss das, die können das verkraften, ja.
Ich denke es auch, ja. Gut, mein Highlight geht auf eine einzelne Person und der Name sagt wahrscheinlich jetzt ganz vielen Leuten ganz viel und vor 2 Wochen hat ihnen der Name noch gar nichts gesagt. Das ist Josh Cavallo, ein Australier, spielt bei Adelaide United, 21 Jahre alt, in der australischen A-League. Und das ist aber alles nicht das, was interessant ist, sondern das, was interessant ist, ist, dass er sich coming-outet hat. Ich weiß nicht, ob es das Verb gibt, aber ich habe es jetzt sonst gerade gemacht.
Outet, glaube
ich. Das stimmt. Das stimmt. Hätte ich gar nicht mehr erfinden. Okay, er hat sich geoutet, richtig, zu seiner Homosexualität, hat das auf Sky Sport gemacht und hat lange mit sich gerungen, um diesen Schritt zu wagen. Und wir haben in dieser Sendung auch schon darüber geredet, dass es ja, wie soll man sagen, merkwürdig, erschreckend, ja, ich weiß nicht, was die richtige Beschreibung ist, aber es ist einfach recht strange, dass man von keinem Fußballprofi weiß, wo homosexuell ist, wenn man weiß, dass das halt die Gesellschaft ja logischerweise ganz normal vertreten ist. Ich weiß die Prozentzahl nicht, aber es kann wie einfach nicht sein, dass der Fußball dann der Ort ist, wo die Leute nicht sind. Ergo sind die Leute dort auch vertreten, können, drohen, wollen sich aber nicht dazu äußern. Das Letzte ist völlig akzeptabel. Alle anderen Fälle vorher sind schade. Er hat gesagt, also natürlich auf Englisch, ich habe meine Sexualität für 6 Jahre bekämpft und bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Und am Ende des Tages möchte ich einfach glücklich sein. Das ist größer als Fußball, das ist mein Leben. Und klarer und deutlicher könnte man es nicht auf den Punkt bringen. Und was besonders erfreulich ist, ist, dass er jetzt in den letzten Tagen noch einmal sich geäußert hat und gesagt, er sei überwältigend von den positiven Reaktionen, die er zuerst einmal im Verein, auch von den Fans, und aber eben auch in den Medien und international von anderen Fußballern auch mal Zuspruch bekommen hat. Das ist sicher eine sehr schöne Geschichte. Und ja, wäre schön, wenn er als Erster nicht der Einzige bleibt oder als quasi Erster nicht der Einzige bleibt, wenn man sich outen will, dann soll man sich outen dürfen und können. Und das soll bitte auch im Fußball Platz sein dazu.
Ich hoffe, er hat nicht seine Sexualität bekämpft, sondern einfach das Statement von der Sexualität. Also du hast im Interview, also ich weiß nicht, ob es so übersetzt worden ist, es klingt auf jeden Fall komisch, dass er 6 Jahre lang seine Sexualität bekämpft hat. Das würde bedeuten, dass er irgendwie dagegen angekämpft hat, dass er das ist, aber das finde ich dann schon. Ja. Nein, aber also
sehr wahrscheinlich
gegen die Vorurteile angekämpft, dass man das einfach nicht ist als Fußballer. Und darum finde ich es umso stärker, dass er damit raus ist und gesagt hat, hey, so ist es. Starkes Statement, definitiv.
Absolut. Und damit beschließen wir unser Mitbringselsegment und schauen auf die Schweizer Super League, was da so gelaufen ist. Es hat recht kracht und donnert auf vielen Plätzen, auf anderen ist es in Inder ein bisschen ruhiger geblieben, ein bisschen ungerecht verteilt gewesen diese Saison, aber ich wollte nicht vorgreifen. Jingle ab. Jo, wir fangen an wieder chronologisch zeitlich und das ist losgegangen in St. Gallen. Dort hat St. Gallen den Meister IB empfangen. Vorzeichen sind einmal, dass der Von Ballmoos verletzt war, für ihn der Fäfre reinkommen. Und ich werde gerade mal die Kuh von hinten aufrollen. Das sagt man, glaube ich, nicht so. Ich bin heute am.
Ist egal, man weiss, von was du redest.
Wenn du es weißt, ist gut. Du hast mir nach dem Spiel gestern gesagt, es überrasche dich überhaupt nicht. Man kann vielleicht das vorweg nehmen. St. Gallen 3-1 gegen IB gewonnen. Ich war recht überrascht gewesen. Du hast gesagt, es sei für dich wie klar gewesen. Kannst du uns das schnell begründen?
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass der Fäfchen im Goal gestanden ist, sondern ich habe davon ausgegangen, dass der U18, U19 Goal im Goal steht. Und dann kennt man ja St. Gallen, wie sie loslegen. Und wenn sie einmal früh treffen, dann habe ich das Gefühl, dann geht bei ihnen auch etwas. Also sie haben wirklich in diesem Match auch wieder gerade relativ schnelles Goal geschossen. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie die 2 Goal am Anfang geschossen haben. Ich habe es nicht gesehen, dass sie das zweite auch in der zweiten Hälfte gemacht haben. Auf jeden Fall bin ich davon gewesen, wo sie dann 2-0 geführt haben, dass sie im Moment in dem Flow drin sind. Und wenn du dann also auf einen Goalie triffst, wo vielleicht jetzt nicht ganz so sicher ist, dann hat vielleicht der Stürmer, der auch nicht ganz so sicher ist, vielleicht trifft er dann eigentlich die falsche Entscheidung, aber wenn der Goalie auch eine andere Entscheidung trifft, wo einen, sagen wir jetzt, einen gestandenen Nazi-A-Goalie vielleicht würde anders reagieren. Darum habe ich mir das Gefühl gehabt, doch, das könnte einiges drin liegen da für St. Gallen. Und IB hat ja jetzt in der letzten Woche auch nicht wirklich brilliert, kommt noch dazu.
Das ist wahr.
Sie sind ein bisschen auf einem absteigenden Ast.
Zuletzt ja, gerade im Cup noch blamabel rausgefallen. Das hätte man auch noch in den Knochen gehabt, aber du sagst richtig, in der Liga hat sie auch schon angefangen. Und du hast gesagt, eben, du hättest gedacht, ja, es liegt wahrscheinlich am Goalie, beziehungsweise eben, St. Gallen kann einen Goalie natürlich verunsichern, wenn sie kommen mit Feuerwehr und dann macht man einen Fehler und dann ist es ja gerade schon 1-0. Ich habe also natürlich, können wir nachher bei der Goal auch noch schnell drauf, hat der Goalie einen riesen Bock gemacht, aber auch die Verteidigung ist sackschwach gewesen an dem Abend.
Also, was man natürlich noch muss sagen, also das Kränzli winden oder brechen, wie man auch immer sagt, wenn wir schon bei diesen Sachen sind,
hey,
wo man nicht genau weiss, wie man sie umspricht. Aber Ich hoffe, wir wissen, um was es geht. Sie haben natürlich extrem viel verletzte IB und das muss man, dürfen wir auch nicht wegdiskutieren. Also es fehlt ja in der Innenverteidigung, da fehlt ja relativ viel. Also angefangen bei einem Lustenberger, wo jetzt dann aber wieder zurückkommen und so weiter. Also es ist schon ein Verletzungshex momentan, wo ein bisschen zugeschlagen hat bei IB. Dürfen wir nicht wegdiskutieren, aber das Kader müsste länger.
Ja, das ist richtig. Und wenn du sagst, eben, Verletzungshacks, ich habe das Gefühl, die hackst auch sonst noch ein bisschen negativ rein, und zwingt IB zum einen oder anderen Bock, wie gesagt, in der Verteidigung oder beim Goalie. Also St. Gallen, wie man es erwarten kann, natürlich wirklich gestartet wie die Feuerwehr, auch in einem sehr, sehr vollen Stadion. Gute Stimmung, alles, trotz der letzten Niederlage. Und dann hat es auch nur 4 Minuten gebraucht, bis der Juan, heisst er, Herr Richtig, von außerhalb vom Strafraum abgezogen hat. Er hat sich so ein bisschen bis in die Mitte rein, hat er sich durchgesetzt und dann hat er sich die Ecke eigentlich können aussuchen und hat dann einen satten Schuss können in die Ecke raushauen und 1-0 geführt. Und dann ist natürlich, spielst vor 18.000.
Für das Krisenteam, muss man sich einmal geben, oder? Also, St. Gallen ja eigentlich in einer Krise und sie haben mit Corona und all diesen ganzen Geschichten Voraussetzungen und sie bringen 18.000 Leute in das Stadion. Muss man auch mal sagen, Chapeau.
Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich geile Stimmung gewesen, wie sie im Fernsehen ausgesehen hat. Cool, ja. Und dann eben, ist natürlich Tollhaus, wenn du so früh gegen den Meister schon führst. Ja, und dann, Sivacsöv macht dann ein Goal, das nicht zählt wegen Abseits. Und St. Gallen
kann aber einfach... Klar,
offside. Ja, absolut, ja. Und dann kann aber St. Gallen immer wieder die IB-Verteidigung aus dem Konzept bringen. Aber gegen Ende der ersten Halbzeit ist dann IB doch stärker geworden, hat mehr Chancen gehabt, aber vergeben. Und,
Hey, was der Fasnacht da für Goalchancen vergeben?
Ganz genau.
Das passiert mir sonst nicht. Wir haben in den letzten Sendungen haben wir ihn gelobt und gesagt, der trifft jetzt wirklich immer. Und es war auch so gewesen bis jetzt in den ersten paar Spielen. Also er hat wirklich einfach gebucht, viel gebucht. Aber was er jetzt hier hat liegen, Ankerum können wir natürlich auch sagen, wir haben in der letzten Sendung, kann ich mich noch erinnern, haben wir gesagt, wieso spielt St. Gallen im Sturm nicht mit dem Juan und dem Dua? Und sie haben, glaube
ich, beide zugelassen.
Ja, Eigenlob stinkt.
Aber ich habe gesagt, geben dem Ruiz eine bessere Chance. Ich habe dann gesagt, geben dem Ruiz eine bessere Position und er hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Aber ist, glaube ich, auch noch leicht angeschlagen gewesen, wenn es mir recht ist.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, und dann ist es 2-0, stattdessen gekommen, eben Fasnacht macht sie nicht. Dua läuft auf der rechten Seite durch, ohne Probleme, eigentlich bis fast zur Auslinie, macht eine sensationell schlechte Flanke, richtig Schmied, aber die muss er gar nicht verwerten, weil der Fevre dazwischen geht. Hat den Ball eigentlich safe.
Ja, er wird aber natürlich noch irritiert vom Kamara. Also das ist, der das geht, ist, muss geht man noch rein, und, also man hat das Gefühl, er wollte noch etwas machen und der Fevre wird durch das gestört. Ich finde es so blöd. Ein bisschen fies, jetzt da vom Fevre seinen Bock zu sprechen. Weil,
ja, aber. Ja, ich weiss, also ich gebe dir recht, aber ich sehe gleich nicht den klaren Zusammenhang, wieso dass er dann den Ball so zwischen den Händen muss durchgleiten lassen und dann nachher nach hinten ins eigene Goal ruckelt. Ich glaube, also es ist mir wenig ganz klar, was dort passiert ist. Aber natürlich so blöd gewesen für ihn. Nach langem mal wieder einen Einsatz gehabt.
Ja, und dann, apropos Geschenk, gell?
Genau, ein bisschen vorher dann.
Powered und so weiter. Und dann hat der Jankiewicz gedacht, komm, wenn wir schon gerade am Geschenk machen sind, schon bald Weihnachten irgendeines, dann gebe ich doch auch noch eins dazu. Und der Diakite, der es dann mega schön ausnützt zum 3-0.
Jankiewicz ist ja eingewechselt worden für den Ebischer kurz vorher. Also hat sich sicher da sicher dürfen mal ein bisschen bemerkbar machen beim Trainer, dass er eine gute Alternative ist. Und dann das 3-1 ist IB dann doch noch mal ein bisschen stärker gekommen gegen Schluss. Sie haben es probiert, haben mehrere Chancen gehabt und jeder mit einem mäßig satten Distanzschuss, muss man sagen, aber so blöd im Stillhart seine Fersen noch ab. Nicht Fersen, Fußspitzen ist gewesen, noch abgelenkt worden ins eigene Goal. Ja, so einer passiert. Also, den finde ich jetzt, ja, natürlich schiesse ich an, aber das ist jetzt nicht irgendwie, also natürlich sowieso auch im Spielverlauf nicht tragisch, aber.
Ja, wenn man jetzt IB kennt, so aus den letzten paar Jahren, dann hätten die zu dem Zeitpunkt, wenn es dann das 3-1 gewesen ist, habe ich das Gefühl gehabt, wäre IB, hat früher so den Turbo gezündet und hat dann vielleicht das Ganze noch zu einem 3-3. Mit ihrer Qualität, die sie haben in der Offensive, hätten sie vielleicht noch zu einem 3-3 geschafft, aber dem Spiel habe ich das Gefühl gehabt, sie haben zwar nachher nochmal ein Offside-Goal geschossen, ich glaube. Mhm. Das war ja wieder klar gewesen. Also,
Garcia, genau.
Ja, es fehlt so ein bisschen die Viertelstunde.
Ja, das hat ja ganz viel damit zu tun, wie stark dass du an dich glaubst, an deine Stärke. Und ich glaube, das ist das, was man jetzt wirklich gerade gesehen hat, dass der Glaube bei IB im Moment nicht komplett überzeugend da ist. Und das genügt natürlich ein paar schwierige Spiele, ein paar verknorzte Spiele und dann noch die ein oder andere Niederlage oder Unentschieden, wo du eigentlich schon gebucht hast als Sieg und dann fährst du an Zweifel und dann bringst du genau die paar Prozent eben nicht mehr, um so ein Spiel dann auch in der Schlussphase noch einmal können, ja, mindestens spannend machen.
Ja, aber sicher ein verdienter Sieg für den FC St. Gallen. Das.
Ja. Und ein wichtiger. Immens wichtiger, nachdem man dort unten war. Und ja, im Moment ist dort unten alles so nah zusammen, dass 3 Punkte einfach Gold wert sind.
Darum gehen wir jetzt ein bisschen weiter rauf, oder?
Wir gehen jetzt weiter rauf und zwar zum Spektakelspiel von dieser Runde, das dürfen wir durchaus so sagen. Nicht, weil es in den Medien den Namen Classico immer noch hat, sondern weil es einfach wirklich abgegangen ist wie die Feuerwehr FC Zürich gegen Basel.
Von Anfang an, oder? Ein animierter Start, wo einfach beide haben Chancen kreiert, das ist schon losgegangen. Und
Ich habe mich gefragt, was ist los dort? Also ich meine, ist das klar, es ist der sogenannte Classico, also da ist sicher ein bisschen mehr Motivation noch drin als sonst schon. Dann sind beide blamabel aus dem Göpp ausgeschieden unter der Woche. Man hat 15'000 Zuschauer gehabt, Samstagabendspiel, Flutlichtspiel noch einmal. Ja, es hat glaube ich einfach alles gestimmt.
Ja, und ich glaube auch die beiden defensiven Formationen haben ein bisschen etwas dazu beigetragen, dass es zu dem Spektakel gekommen ist. So wie ich mir damals notiert habe, haben es doch ein paar Fehler gegeben, die dann zu Chancen geführt haben. Und ja, wir wissen, ohne Fehler gibt es kein Goal. Aber ja, eben, also wie du sagst, sind beide halt offensiv eingestellt gewesen. Beide wollten Fußball spielen und das hat man gemerkt. So offenes Visier-mässig.
Voll. Starkes Offensivspiel, so in der ersten Phase ohne klare Tendenz jetzt für den einen oder für den anderen. Hat Chancen auf beiden Seiten gegeben.
Also, ja, das erste, also bei mir war der Millar, der Pfosten. Und er
genau.
Und dann nachher, kurz darauf, in der ersten Halbzeit noch der Dumbia, der ganz allein aufs Goal läuft. Und da wird überhaupt nicht angegriffen, bis in 16er. Und dann verzieht er und schießt den Verteidiger an. Das habe ich mir noch irgendwo noch aufgeschrieben.
Also eben bei der Milan-Szene vorher, wo du gesagt hast, dort ist einfach krass, eben wie der FC Basel dort die FCZ-Abwehr kann in Bedrängnis bringen und die dann wirklich Dusel haben, dass er nur den Pfosten schießt, den Pfosten trifft. Ja, und dann ist dann, habe ich mir als nächstes wirklich das 0-1 aufgeschrieben und das habe ich mir dick angestrichen, 5-mal unterstrichen, Sternchen rundum, Gabral.
Ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Hörerinnen und Hörer, dann müsst ihr es uns anschauen. Es lohnt sich.
Definitiv. Zieht von weit außerhalb vom Strafraum ab und versenkt einen wunderschönen unter die Latte Wahnsinnstreffer. Und auch wieder halt in Gabriel-Manier mit so einer Power-Pfeffer oder der Keim dort unten. Ja, stimmt einfach alles in dem Moment.
Man kann einen Verteidiger einen Vorwurf machen, dass sie ihn nicht angreifen. Aber dass einer von dort aus angreift, von dort abzieht. Also. Und ich meine, man muss ja das ganze Goal anschauen. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hat beim Goalie hinten angefangen. Sie haben es relativ gut rauskombiniert schon. Er hat ja dann im Mittelkreis schon mal den Ball, wo er wunderschön also über den Verteidigungsfuß überlüpft und läuft dann in Position. Also ja, ich weiss nicht, ob man das kann verteidigen. Sehr wahrscheinlich kann man, aber es wird halt unhuere schwer. Und ja, da hat er
den Raum. Und es ist eben wieder die Frage, wo fährst du mit der konsequenten Verteidigung an, wenn du dich dann halt eher auf den Strafraum konzentrierst. Ja, es geht nicht viel, dass einer von dieser Position überhaupt nur abzieht und dann auch noch so trifft wie er. Ja, und nachher ist Basel dann doch klar stärker geworden, gegen Ende der ersten Halbzeit. Sie haben dann angefangen zu drücken, sie haben die besseren Chancen gehabt, sie haben nochmal einen Pfostenschuss gehabt. Dann. Und ja, genau, quer durch den Strafraum durch, nach rechts in die Pfosten. Millar wäre vorher fast noch dran gewesen. Dort ein grosses Glück für Zürich, sonst wäre es ja mit dem 0-2 Pause gegangen.
Ja, und dann der Pausentee hat, glaube ich, dem FCZ gut da. Habe ich mir notiert, weil sie sind nachher rausgekommen und sind am Drücker gewesen. Mhm. Und das Erste, was ich mir notiert habe, war, der eine Flügelläufer hat auf den anderen Flügelläufer gespielt, also die Guerrero auf den Boran Jasevic, und der hat ihn direkt schnell reingehauen.
Und Volley, Direktabnahme mit Schmackes. Ganz geil. Auch sehr schön. Ja. herrlich gewesen.
Und dann, und, oder? Ich meine, gerade drauf.
Du bist noch am Jubeln, die Pyros sind noch nicht erloschen und dann stürmt Basel in die andere Richtung.
Macht es genau gleich, oder? Ich meine, der Millar ist auf dem Flügel und die andere Seite ist dann da in der Flügel. Und es passiert genau das Gleiche wie der eine Flügel auf den anderen Flügel. Und
es war einfach nur der Gabral dazwischen gewesen, wo er noch wunderschön in der Dreieck auf dem Oberschenkel weitergeleitet hat. Ist noch schwierig, das zu erklären, weil das irgendwie auch recht akrobatisch war. Und dann Joy, ja, macht Eiskühls 1-2.
Ja, und das ist ja noch nicht gewesen, gell? Die ominösen 6 Minuten, die da gelaufen sind.
Sie sehen schon. Sie sehen Marquesano. Die haben ja auch noch müssen kommen in dem Spiel.
Genau.
Sie sehen flankt und auf den Marquesano. Der Frey schleift dazwischen, um das Goal zu verhindern und trifft aber sein eigenes Goal.
Ja, muss er aber irgendwie her, also muss er irgendetwas machen. Und schwierig.
Ja, aber vielleicht nicht das.
Nein, nicht das, aber ja. Ich weiss nicht, wie kontrollierbar ein Ball ist, wenn du im Schleifen drin bist. Von dem her würde man da nicht einen grossen Vorwurf machen. Es ist halt einfach auch gut gespielt. Und, ja.
Genau, aber auch da hat man sich ja dann auf Zürich Seite nicht allzu lang können freuen. Bis 2-3 dann schon bald wieder gekommen ist. Gabriel darf rechts nicht, wie soll ich sagen? Ja, jetzt musst du mir schnell helfen.
Wir ja, ein bisschen freier Ausgang gehabt, würde ich sagen.
Ja, genau.
Kein Geleitschutz, nichts, einfach dort ein bisschen allein gewesen.
Darf gerade zum Strafraum, genau. Er wird überhaupt nicht angegriffen, jetzt habe ich es wieder vor mir, genau. Darf nicht nur zum, sondern eben auch in den Strafraum reinlaufen. Und kann dann dort seelenruhig auf den heranstürmenden Millar auflegen. Und den trifft er natürlich auch. Und das ist natürlich wirklich wie auch selber gemacht. Also dort hat die Verteidigung vom FC Zürich natürlich einfach versagt in dieser Situation. Dass man ihn so freigelassen hat. Also weißt du, von allen Spielern, die man nicht freigelassen, ist der Gabriel der, den man am wenigsten sieht. Er kann halt eben auch vorbereiten. Er kann nicht nur selber treffen. Und dann ist aber Zürich gekommen. Also, dann hat Zürich ein paar dicke Chancen gehabt und hat auf den Ausgleich gedrängt.
Ja, und es ist dann eigentlich ganz anders rausgekommen. Nämlich hat der FCB es vermeintlich 4-2 geschossen. Es ist dann aber eigentlich eine Offside-Stelle nicht, hat es nicht gegolten. Ich glaube, das Offside müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube, die Frage ist mehr, welches von denen irgendwie 2 Offside sind. Und das eine kommt in den Ball vom Gegner. Das erste, das am Mittelkreis. Ich glaube, dort ist es kein Offside, aber nachher der Stocker steht vor dem Goalie und irritiert ihn. Das ist das Offside. Darum ist das Goal absolut zu Recht nicht anerkannt worden. Ja, der Freistoß hat dann aber müssen beim Goal passieren und nicht im Mittelkreis. Auch etwas, wo man darüber diskutieren kann, wo sich auch momentan die Presse noch ein bisschen darüber stürzt, dass das ein Fehlentscheid war. Mhm. Aber, und jetzt kommt's
aber rein aber. Emotional ist das natürlich, ich meine, du bist als Basler-Fan dort in Zürich und es ist sowieso, ich meine, du kommst schon mal top motiviert dahin. Es ist auch eine riesen Fanshow auf Basler Seite wie auf Zürcher Seite geboten worden dort. Und dann hast du das Gefühl, so kurz vor Ende, so jetzt haben wir einen Sack zugemacht und bist im emotional höchsten Höch, was du dir kannst geben. Dann wird das aberkannt, du bist enttäuscht, weißt aber du führst immer noch. Und dann kommt die 95. Minute.
Ja, das ist bitter. Aber von mir aus gesehen, eben, also man hat vorher die Situation mit dem Goal, mit dem Offside-Stellung und so, also da muss der FCB auch cleverer verteidigen, ganz klar.
Ja, sie stehen wirklich schlecht. Boran Jasevic mit der Flanke auf den Kopf und sie sagen, aber sie sind komplett falsch sortiert dort in der Abwehr.
Ja, sie sagen, ist ja quasi allein, oder?
Genau.
Und macht er dann gut mit dem Aufpraller, also auf dem Boden auf. Da kann der Goalie eigentlich praktisch gar nichts machen. Ja, und das ist emotional. Das geht auf die andere Seite, emotional und auf die andere Seite.
Wer ist für dich der Gewinner aus dem Spiel raus? Oder gibt es bei einem Unentschieden? Also ja.
Das ist eine fiese Frage. Wer hat das Gewinner? Ja. Ich glaube schon, dass man aus FCZ-Sicht mit der ganzen, wie es gelaufen ist, von der Goal, mit der Rang, mit der Reihenfolge und so, ich glaube schon, dass man mit dem FCZ mit dem Punkt besser kann leben kann als zu Basel.
Ich glaube auch. Ich meine, Zürich hat jetzt innerhalb von 2 Runden die 2 emotionalen Topspiele für sich selber gehabt, gegen GC und gegen Basel. Und Ja, ich glaube, man kann relativ, mindestens auf emotionaler Ebene relativ positiv jetzt zurückschauen auf die zwei Spiele, die da drüben waren.
Und ja, Basel ist. Wenn der Göpp nicht wert dazwischen.
Ja, genau. Ich meine, darum habe ich ja gesagt von der Liga, genau. Ich meine, Basel wird auch zufrieden sein, weil IB gleichzeitig verloren hat. Haben sie den Abstand gleich noch ein bisschen ausbauen können. 3 Punkte wären sicher noch ein bisschen angenehmer gewesen, aber so wie jetzt die Konstellation von dieser Runde war, denke ich, ist an der Spitze vorne dort, ja, darf sich Basel schon als Sieger sehen. Aber klar, wenn du natürlich im Spiel in oder beziehungsweise wenn in der 95. oder 96. Minute abpfiffen wird, dann fühlst du dich zuerst einmal nicht so.
Ja.
Ja, und das sind die Samstagsspiele. Wir kommen zum Sonntag und dort hat am 14:15 am Nachmittagsspiel Sion gegen GC gespielt und GC hat 3:1 gewonnen, das können wir schon mal vorher wegnehmen. Neu war, ist, dass es keine personalisierten Ticks mehr in Sion gegeben hat. Das heisst, man hat wieder anständige Zuschauerkulissen gehabt.
Das war aber letztes Mal so gewesen.
Ja, das mag sein, genau. Sion mit dem Stojkovic als einzige Spitze vorne dran. Erste Halbzeit habe ich relativ ausgeglichen gesehen. GC gegen Ende eher ein bisschen stärker.
Ja, und einfach auch effizienter vor allem.
Ja, cleverer, genau. Also das 0-1 für GC Schmid auf Kagabe von rechts in die Mitte. Der Kavare steigt nicht einmal richtig auf, also sein Gegenspieler, das ist das erste Tor für Kagabe dann in der Super League gewesen, hat dort relativ unbedrängt können nachher reinköpfeln.
Ja, und das zweite Goal, glaube ich, ein fast analog vom ersten. Oder?
Ja, wieder Schmid. Rechts.
Genau.
Das mal einfach noch der Pusic zwischen denen, wo er noch weitergeleitet hat. Aber dann steht der Sene alleine.
Genau, wo das macht, ja.
Ja.
Ja,
ja, es sind dort Santini und der Zuffi, die ihn völlig alleine undeckt dort reinlaufen. Sind beide überrascht, wo er plötzlich dort steht. Also eine schlechte Abwehrleistung von Sion in dem Moment.
Ja, kann man glaube ich so sagen. Und dann... Ja, manchmal kommst du einfach auch das Geschenk über. In dem Fall ein Penalty. Also nicht, dass der Penalty das Geschenk war, aber ja. Wenn du sie halt dann nicht aus sonst machst, dann kommst du vielleicht mal die Chance über vom Punkt und die hat sie ja überkommen. Penalty müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren.
Nein, Girgic ist der Mann für die Fälle beim FC Sion. Hat nach dem Goal vom Arrigoni am Stojkovic oben links reintreffen. Und hat dann kurz auf Abend gerade nochmal die Möglichkeit bekommen. Kagabe hat Adrian getroffen, das heisst, er ist in der Luft schon gewesen und ist nachher eigentlich am Oberschenkel getroffen worden vom Kagabe und das dann der zweite Elfmeter innerhalb von kürzester Zeit. Wieder Girgic angelaufen, mittlerweile hat er ja gewusst, wo das Goal ist. Ich habe gefunden, es war nicht so schlecht geschossen gewesen.
Nein, der Goalie hat aber sensationell.
Genau. Moreira ahnt die Ecke und kommt sehr schnell dort ganz an die Pfosten raus und hat ihn. Also vor allem würde ich jetzt das ihm auf die Kappe schieben und nicht dem Girgic als besonders schlecht.
Aber wenn wir schon von den Goalies reden, dann ich glaube noch zwischen den zwei Penalties war noch eine Szene gewesen, wo GC eine Riesenchance, eine Doppelchance hatte und der Fickinger hebt sie Weltklasse. Ja, das habe ich mir notiert. Ja. Wenn er einfach zweimal Reflex auspackt und sagt, hey, also doch, es macht vielleicht doch Sinn, dass er jetzt wieder im Goal steht. Vielleicht eben auch von der Aura, das haben wir auch schon diskutiert. Er ist jetzt auch der Captain wieder. Ja, oder ich weiß nicht, in dem Spiel. Also ist er mal dann zurück als Captain mal. Und ich glaube ja, also der Trainer gibt ihm das Vertrauen, er zahlt es zurück und am Goalie jetzt sicher nicht gelegen, dass er sie ja den Match nicht gewonnen hat. Nein. Sie wären nochmal hergekommen mit dem Penalty.
Genau.
Danke.
Es ist auch sonst, also Sion steht eigentlich nicht schlecht gespielt. Also die Tendenz ist in der zweiten Halbzeit an Sion gegangen, aber wie wir vorher schon gesagt haben, geht sie glücklicher und cleverer gespielt. Es ist dann noch das 1-3 stattdessen passiert vom Diani.
Oh, ist auch ein schöner Schuss.
Absolut.
Definitiv.
Von der Strafraumgrenze oben links rein. Und zwar ist es noch cool gewesen, wenn du das Goal anschaust, der Stürmer, ich habe nicht gesehen, wer das ist, GC-Stürmer rennt sich so ein bisschen fest in der Sion-Verteidigung im Strafraum innen, leitet den Ball zurück und dann wird er eigentlich wie beim Handball einfach im Strafraum entlang auf die rechte Seite übergespielt und dort steht dann halt eben Diani frei und hat die Lücke, wo er dann in die linke Ecke vom Goal reinschiessen kann. Ja, sehr clever und mit viel Übersicht auch gespielt, das Goal.
Ja, und es bleibt dabei, Sio ist ein bisschen eine Wundertüte, finde ich. Spielen sie mal super, spielen sie mal ja, nicht so gut, aber also eben, sie haben eine gute zweite Halbzeit gespielt, aber sicher nicht der Anspruch von Sio, dass wir daheim gegen sie gegen GC Punkte liegen.
Ja, man hat jetzt unter dem Tramezzani, ja, es sind ja noch nicht so viele Spiele gewesen, aber man hat daheim noch nicht gewonnen unter ihm. Ja, wie du sagst, eine Wundertüte, sie spielen so unterschiedlich. Hat halt vielleicht auch damit zu tun, dass sie immer mal wieder einen neuen Trainer haben, der ein neues Konzept bringt. Oder sind sie in einer Krise und stellen wieder irgendwie um. Also es sind ja wie auch die äußeren Umstände, die dazu führen, dass sie immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich spielen.
Absolut. Gebe ich dir recht sogar mal.
Schön, genüssig. dann sind wir zum nächsten Spiel gekommen. Lausanne gegen Luzern. Luzern hat das letzte Mal das erste Mal gewonnen gegen St. Gallen daheim. Man konnte davon ausgehen, dass sie jetzt mit viel Schwung und viel Motivation kommen, mit viel Freude ins Offensivspiel. Lausanne doch eher auch ein bisschen am Kriseln dort hinten. Oder nicht nur eher, sondern ganz klar am Kriseln dort hinten.
Also man muss erwähnen, von Anfang an Lausanne ohne Puertas, der war gesperrt in dem Spiel. Ja. Und ich finde, man hat es gemerkt. Man hat es gemerkt.
Und gleich hat man sehr früh das erste Goal können machen, Lausanne. Kukuruzovic.
Kaffeeschwache erste Halbzeit vom FC Luzern.
Absolut, absolut.
Es also, ist, also gar nicht passt. Und ich meine, der Trainer hat auch aufgestellt mit einer, ich weiß auch nicht, was der genau für eine Formation hat, ja keine Stürmer.
Es ist quasi eine Sechserkette gewesen. Ndiaye und Ugrinic sind voll hinten eingeplant gewesen, haben das vorne regelmäßig gefehlt. Man hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass sie dann viel schneller umschalten, aber das hat hin und vorne nicht funktioniert. Und man hat hinten, wie gesagt, zum Teil eine Sechserabwehr gehabt und trotzdem hat Lausanne einfach können durchlaufen zwischen den Reihen. Und das ist, ja, es hat, also,
aber es hat trotzdem einen abgefälschten Schuss gebraucht vom Kukuruzovic, wo ja eigentlich jetzt ja. Nicht die Riesenchance war, klar, er wird nicht gestört, hat aber kommt der Ball über, hat Zeit und so, aber schießt dann und der Schuss hat Vasic gehabt, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Mhm. Aber ja, da kommt dann das Pech dazu, dass der abgefälscht wird und dann geht er blöd hinter dem Goalie ins Goal und ja.
Es ist eben gleich Lausanne und das ist nicht etwas gegen Lausanne per se, aber Lausanne im Moment. Im Herbst 2021 und da braucht halt auch Lausanne irgendwo ein bisschen Glück, zu einem Goal zu kommen und das ist dank eben einem Abpraller am Emini dann nachher möglich gewesen.
Und aber, dann, aber du hast vorhin noch die Sechserreihen
angesprochen. Entschuldigung, ja.
Du hast vorhin noch die Sechserreihen angesprochen. Mhm. Ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, es hat so viele Angriffe gegeben, wo sie über aussen gekommen sind und so quasi in einer Kontersituation, wo sie dann plötzlich überzahlt haben und auf der rechten und auf der linken Seite reingelaufen sind und dann zurückgespielt haben auf einen Rückraum und dort ist keiner gestanden. Also sie haben zwei oder drei Chancen gehabt. So, wir kommen dann später sehen wir schon noch dazu, wo sie eigentlich das 2-0 müssten machen. Ich habe es ein bisschen spannend gefunden. Es hat nicht wirklich funktioniert. Die erste Halbzeit hat gar nichts funktioniert. Aber los haben jetzt wenig davon Profit. Also die müssten mit einem 2 oder mit einem 3-0 in Pause gehen.
Ich muss auch sagen, dass ein Gentner ein rabenschwarzes Spiel eingezogen hat und wenn er die ganze Abwehrreihe hat einigermaßen sollen, oder die ganze Abwehr hat sollen irgendwo koordinieren dort hinten, dann liegt das vielleicht auch an ihm, dass das einfach nicht funktioniert hat. Ich meine, du kannst 100 Leute auf eine Reihe stellen und wenn die aber genug weit auseinanderstellen und nicht zusammen verschieben, dann nützt das alles nicht. Du hast wahrscheinlich noch den Lattentreffer sicher noch wollen bringen vom Cole.
Genau so. Oder? Das ist auch so eine Situation.
Genau. Ich kann einfach durch die Reihe durchlaufen. Passt auf den Uotara. Und aus der nächsten Nähe, wobei der Vasic natürlich noch heldenhaft dazwischen gegangen ist, hat er halt noch abgelenkt auf die Latte rauf. Aber eben, wie es zu dieser Chance überhaupt gekommen ist, ein grosses Rätsel. Das wird man sich sicher auf der Allmend zu Luzern noch mal ein bisschen anschauen in den nächsten Tagen, wenn man das Spiel nachbespricht. Hoffe ich doch einmal.
Ja, aber es ist die zweite Hälfte, oder? Wo der Luzern genau, ein bisschen mit mehr Druck aus der Pause gekommen ist und vor allem auch gewechselt hat, offensiv. Und gemerkt hat, hey, da kannst du nicht mit einfach mit hinten reinstehen, holen wir da nichts. Klar, wenn 1-0 hinten drin bist, ist es eh doof, wenn du hinten reinstehst. Aber ja, das ist
aber etwas. Aber man hat dem Celestini irgendwo auch angekreidet oder man hat ihm gesagt, im letzten Spiel, wo man gewonnen hat, ah, schau jetzt weicht er ab von seinem System, vom spannenden Offensivfußball, sondern jetzt so den sicheren und dann durch das können wir auch die Siege. Und jetzt hat es wie in dieser Richtung auf die Spitze getrieben und es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und darum sehr schön in der zweiten Halbzeit, wie du gesagt hast, plötzlich mal ein bisschen mehr Offensive reingelegt und mehr gekommen. Luzern hat besser mitgespielt und gleich ist dann eine riesige Chance vom Kukuruzovic noch einmal passiert, wo alleine in der Mitte vor dem Luzerner Goal steht.
Wieder genau über den Flügel raus, wo er zurücklegt und dann, dann muss drin sein. Wir müssen glaube ich diskutieren. Hat ja, sogar noch Zeit nachzunehmen. Also der könnte nachnehmen und dann kann man ihn schieben.
Voll. Und dann Dreifachwechsel bei Luzern, offensiver Wechsel, unter anderem Sorgic reinkommen. Dort bin ich ein bisschen gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, man hat in Luzern nicht allzu viele Stürmer dort, wo man alternativ bringen kann, aber er ist wirklich im Moment komplett blass. In den meisten Spielen, muss man so sagen, man hat ihm das Captain-Amt weggenommen, beziehungsweise man hört ja, dass es für ihn eher eine Erleichterung ist. Und jetzt ist er auch erst eingewechselt worden. Ich muss jetzt gerade noch nicht auf eine Tendenz hinweisen, aber er hat sicher im Moment nicht seine beste Saison, die er in seiner Karriere schon gehabt hat.
Richtig. Und wenn wir noch ein bisschen nochmal auf Lausanne eingehen, ich finde, auch sie haben ja dann mal relativ gross durchgewechselt. Und es ist immer wieder spannend, was da für Spieler kommen und was für Spieler eingewechselt werden. Suzuki spielt, glaube ich, gar keine Rolle mehr momentan. Er ist immer nur auf der Bank gehockt. Also auch hier in Lausanne ist man, glaube ich, noch nicht so ganz fix mit seiner, also der Trainer ist noch nicht ganz so fix mit seiner Aufstellung, die er hat von Anfang an, wie er sich das vorstellt. Wechselt auch viel.
Ja, es sind Spieler reingekommen, die ich noch nie gehört habe. Genau. Die dann aber zum Teil gerade schon recht gewirbelt haben. Einmal am Anfang gerade, nachher ist sie wieder ein bisschen abgeflacht. Und dann ist es aber dann zum Treffer gekommen, zum 1-1, durch den Ugrinic. Und er hat das gemacht, was er am besten kann. Er hat seinen Körper eingesetzt, erst einmal. Er hat den Verteidiger abgedrängt, sauber gespielt, durch das zwei Schritte gemacht und einen satten Schuss. Wobei man muss sagen, dass Castella dort auch schwach ist, dass er eigentlich noch könnte haben. Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend gekommen, wie für alle im Stadion, dass der jetzt in dem Moment so abzieht aus der zweiten Reihe. Und man muss im Rückblick halt schon sagen, es ist wie, so wie das Spiel verlaufen ist, wahrscheinlich die einzige realistische Möglichkeit gewesen, dass Luzern hat können zu einem Goal kommen dort. Und dann, ja, wie gesagt, Ugrinic.
Vielleicht ein bisschen langweilig war im Castella vorher und hat die Konzentration nicht ganz oben gehabt. Kann ja mal passieren, wenn nicht so viel zu tun hast.
Ja, ist immer ja.
Allgemein finde ich es recht interessant. Jetzt die letzten paar Runden, die Ersatzgoalies kommen immer wie mehr zum Zug. Ich weiss nicht, an was es genau liegt, aber auch der Ersatzgoali von den Ersatzgoalies. Also es ist ein Riesenthema. IB hat das Thema jetzt gehabt. Mit Platzfreis von den Goalies haben wir auch schon das Thema gehabt, dass dann der Ersatzgoali gekommen ist oder und so weiter. Also ich finde, es ist erstaunlich.
Ja, Lugano ist das grosse Thema diesbezüglich
auch. Genau, ja. Auch noch. Ja. Und Luzern natürlich, also Luzern ist auch ein Beispiel dafür. Wir spielen ja eigentlich die ganze Saison schon mit dem Ersatzgoali. Also ich glaube, es rückt irgendwie in Fokus, die Goalie-Personalien der Schweizer Fußballclubs.
Bei Sion ist es nicht ganz klar, weil je nach Trainer ist wieder der eine der Ersatzgoalie oder der andere, aber die sind auch wieder zurück. Dort spielt auch nicht mehr der gleiche wie Anfangssaison. Ja, das stimmt schon. Als Goalie-Position ist spannend im Moment in der Liga.
Ja, mal schauen, wie das noch weitergeht.
Mhm.
Du hast Lugano angesprochen.
Genau, schließen wir das Segment Luzern ab und gehen noch zu Lugano gegen Servet. Dort habe ich schön gefunden, das ist eine Fanfreundschaft, die recht aktiv gelebt wird. Man hat dort das Spiel zusammen im gleichen Sektor angeschaut. Also man hat dann, im Stehplatzsektor den Fahnen von beiden Seiten gehabt.
Ach, darum sind es so viele gewesen.
Ja, es sind viele. Also ich habe auch im Fernsehen gedacht nachher. Also auch auf den Sitzplätzen ist ja für Lugano-Verhältnis sehr, sehr voll gewesen. Ich habe die Zahl jetzt nicht gerade vor mir, wie viel es gewesen sind. Aber auf alle Fälle, glaube ich, ein schönes Spiel dort. Zumindest so als Zuschauer. Ja, vor dem Spiel hätte man müssen sagen, Servet ist recht in einem Loch im Moment gerade. Dafür hat Lugano einen rechten Lauf. Ja, und es hat dann auch gerade mal mit Fehlern in der Verteidigung angefangen von Servet. Und trotzdem ist man dann aber ziemlich schnell zu einem 0-1 gekommen. Oh, ziemlich schnell ist vielleicht übertrieben, aber man ist zum 0-1 gekommen. Ja, ja genau. Schnelles Umschalten und Konter von Servet mit dem Sasso. Der Ball wird vom Saipi noch abgewehrt zum Immler und der kann dann aber zum dritten Mal die Saison treffen.
Der Imeri meinst du?
Imeri, ich würde sagen, ja. Das ist richtig.
Macht nicht. Allgemein finde ich, und das hat man in dem Spiel gemerkt, es hat Lugano spielt erfrischend offensiveren Fußball, seit sie einen neuen Trainer haben. Mhm. Ich mag das, ich finde das super und möchte weiter so dort, nehmen Sie wieder bitte.
Die Chancen allerdings nicht so überzeugend gewesen, aber ja, die Tendenz.
Nein, aber sie stehen nicht mehr hinten rein und mauern und versuchen da ihr Glück so. Das machen jetzt andere Mannschaften. Klar, die hinten drin stehen, anderes Thema. Aber ja, nein, ich finde, sie haben da Fortschritt gemacht und man hat es gemerkt. Und Servet kann Fußball spielen und sie haben es eigentlich auch gezeigt, ein paar Mal.
Ja, aber Servet hat halt einfach wieder Pech, oder? Also Pech, ja, es läuft einfach wieder scheiße für sie und das ist jetzt schon seit Runden so. Und ja, man hat es gesehen beim Elfmeter.
Ja, und dann schießt er
an den Arm vom Severin. Ja, der ist oben, da muss man es. Er ist aus kurzer Distanz, drum, aber er ist der Arm ist halt nicht am Körper und darum musst du ihn geben, das ist logisch. 11 Meter. Aber ja, es ist ja gleich keine Absicht, sprich, es ist gleich scheiße gelaufen.
Jo.
Ja.
Aber nach der Pause habe ich das Gefühl, du hast Servet besser aus der Kabine gekommen. Hat er am Anfang ein bisschen mehr Druck gemacht und hat einfach keinen Ertrag wieder gehabt. Außer der Pfostenschuss vom vom Kairi, wo dann an den Pfosten trifft.
Genau, also die Imeri ist ja allgemein sehr stark gewesen. Imeri, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder vorgesehen. Imeri war sehr stark. Er hat dann auch mal eine schöne Szene eingeleitet, wo er auf den Schalk spielt. Und dann einen wunderschönen Bogenschuss, der dann aber an die Latte geht. So ein bisschen robbenmässig einfach von der anderen Seite.
Ja. Und der Kopf fast, wo ich schon drinnen gesehen habe. Okay. Okay. Mhm. Es ist einfach, oder? Und dann hast du solche Chancen und was macht das Spiel mit dir? Es gibt da noch richtig einen rein und durch einen Ablenker von einem unglücklichen Ablenker kommt der Ball. Auf der rechten Seite hat er wieder viel Platz.
Lavanchy, genau.
Genau, läuft in die Mitte, will eigentlich völlig etwas anderes machen, will dann, glaube ich, vorne reinspielen, dann wird abgelenkt und der Sabatini steht ganz allein vor dem Goal. Und so macht man es dann. So hat es der Kukuruzovic auch müssen machen, Sabatini macht es dann halt.
Genau, und als Servet setzt sich in den Bus rein und weiss wieder, ja, wir haben eigentlich nicht schlecht gespielt, aber im Moment können wir, glaube ich, machen, was wir wollen, es funktioniert einfach nicht. Und dann ist es halt relativ schwierig, aus dem Ganzen rauszukommen. Und die Medien oder wer auch immer von außen, gibt es ja dann genug, die einfach schauen und sagen, ja, Servet hat so und so lange nicht gewonnen, alles andere ist uns egal, schlecht, Trainer muss gerade was auch immer. Aber wenn wir jetzt die letzten Spiele mal angeschaut haben, wie diese Niederlagen zustande gekommen sind, von der kapitalen Niederlage gegen IB, wo ja alles angefangen hat mit dem Rot, wo der Goalie bekommen hat dort. Nachher das Spiel in St. Gallen, wo man muss sagen, eben, hat zwei Goal, sie hätten müssen eins mehr machen und hat er eins nicht dürfen überkommen, das hat auch anders müssen rauskommen. Und jetzt ja, ist halt wieder ein Elfmeter und schlussendlich auch wieder dumm gelaufen am Schluss. Ja, es ist, Fußball ist nicht das Glücksspiel, aber ein bisschen Glück bräuchte ich schon, oder beziehungsweise Pech kann er halt eben schon dann auch gute Leistung vermiesen und das ist jetzt definitiv bei Servet schon länger der Fall.
Ja, und rutscht durch das jetzt immer wie mehr hinter, sind jetzt glaube ich punktgleich mit St. Gallen. Mhm. Von dem her, ja, sind wir gespannt.
Ja, wir schauen noch ganz kurz, wir machen das jetzt neu so, dass wir immer mal schnell auf die nächste Runde schauen und wir wagen kurze Prognosen schnell, was wir denken, wie das könnte rausgehen. Ihr dürft uns eben Wort nehmen, die Woche drauf. Ich sage zuerst schnell das Spiel. Das ist jetzt das erste, wird dann GC gegen IB sein. Was denkst du, wer siehst du dort in der Favoritenrolle? Nachdem IB jetzt verloren hat.
GC gewonnen hat. Formtechnisch ist GC im Höch, aber eben, wieso es gibt ja das Sprichwort mit dem angeschossenen Bär. Irgendwann wird IB wieder zum Siegen zurückkommen. Die Frage ist, wenn die Verletzten wieder zurückkommen. Ich weiss nicht, wie das innerhalb von dieser Woche könnte der Fall sein, aber ich tippe auf ein Unentschieden.
Für mich ist es eine Charakterfrage dort, ob IB jetzt kann den Hebel umlegen. Sie sind immer noch stärker, auch mit den Verletzten, müssten sie das eigentlich können gewinnen. Es wird kein einfaches Spiel. Aber ich sehe IB dort als Sieger.
Das spielt auch noch Champions League unter der Woche, wo auch wieder kräfteraubend ist.
Das ist schon wahr, ja.
Darum halte ich da dagegen.
Wir schauen. Luzern gegen Sion. Immer eine heisse Affische, immer eine knappe Affische in der letzten Zeit gewesen.
Ja, Wundertüte Sion. Daheim gewinnen sie ja nie. Auswärts. Ja. Vielleicht.
Das Spiel ist in Luzern. Luzern würde ich sagen, wenn sie gewinnen im Moment, dann ist es wahrscheinlich daheim, weil sie sehr von der Emotionalität können profitieren, wie zum Beispiel im Spiel gegen St. Gallen. Aber gegen Sion ist immer schwierig für Luzern.
Ich tippe auf ein 2-1 für Luzern.
Ich tippe auf ein 1-1, weil Luzern immer 1-1 spielt. Ich habe, glaube ich, schon 6 Mal die Saison 1-1 gespielt.
Das ist jetzt nicht fair, kann man es überleiten. Ich habe es auch überleiten, aber ich sage, das kannst du nicht bringen, weil das ist so einfach.
Aber schauen. Servet gegen Zürich. Spricht alles für Zürich.
Ja, alles. Ausser
also einfach.
Eigentlich nichts, ja. Nein, es ist schwierig, schwierig. Aber, also, nein, eigentlich ist es überhaupt nicht schwierig, aber ich glaube auch bei Servet, dass da irgendwann mal wieder etwas kommt, dass die mal wieder, wenn sie ein Goal schießen, dass das dann wieder so Ketchup-Effekt schießen zu eins, kommen wir mehrere. Ja, nein, ich glaube nicht. Gegen die FCZ wird es mal nicht länger.
Nein, also eben, und ist ja gerade noch Zürich, wo einfach wirklich sehr, sehr gut spielt im Moment. Ich glaube auch, dass wir da Zürich gehen. Basel St. Gallen, auch spannend.
Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Und St. Gallen mit dem Sieg gegen IB jetzt im Höch. Der FCB mit der Last-Minute-unentschieden Treffer gegen den FCZ vielleicht ein bisschen angeknackst, aber ja, ich würde sagen, aber ich würde trotzdem sagen, dass der FCB gewinnt.
Ich auch, und zwar in erster Linie, weil es in Basel ist. Ich glaube, St. Gallen, wenn sie...
Gut, der FC St. Gallen, aber sie gingen in den letzten paar Matches in Basel sehr, sehr gut ausgesehen. Mhm. Ich glaube, es ist sogar eine positive Bilanz.
Okay.
Von dem
ja, her, ja, irgendetwas habe ich schon im Kopf, aber ich sehe sie einfach halt, St. Gallen sehe ich daheim massiv stärker. Und ja, Gabriel ist wieder, also er hat jetzt auch ein paar Spiele nicht gewonnen, nicht getroffen, und jetzt im letzten Spiel ist es sensationell gewesen, der kann den Unterschied machen. Basel, ja, ist für mich wie zu stark im Moment für St. Gallen.
Also es gibt sicher kein 6-0. Ich sage, es wird unhuere knapp, es wird mega knapp.
Okay. Ja, ich sehe es 3-1. Dann haben wir Lausanne-Lugano.
Ja, also Lausanne spielt, ist daheim auf der Kunststraße gegen Lugano, wo keine Kunststraße hat. Ich tippe auf einen Sieg von Lausanne.
Ehrwort, ich tippe auf Lugano, ganz klar. Lugano hat jetzt, glaube ich, 5 Spiele nicht mehr verloren oder sogar gewonnen.
Ja, dann wird es
ja, Schwimm Casino auf Rot.
Es ist 5-0 in der Schweizer Meisterschaft. Es gibt in der Schweizer Meisterschaft keine Mannschaft, die so viel Sieg am Stück hat. Es geht nicht. Irgendwann geht es wieder. Die andere Seite, Lausanne gewinnt.
Ist gut.
Überraschung vom Spieltag.
Ist gut. Schauen wir. Wunderbar. Damit sind wir durch mit der Liga. Wir sehen es. Wir können uns freuen auf die nächste Runde und gehen ins nächste Segment. Und das hast du organisiert oder vorbereitet.
Genau, und zwar habe ich mega viel müssen vorbereiten und so. Und ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe gedacht, es ist die letzte Woche wieder eine Cup-Runde gewesen. Also reden wir doch einfach über den Cup. Die Schweizer Cup ist ja jetzt auch schon fast wieder in einer Phase drin, wo man muss sagen, dass es spannend wird, spannend ist.
Ja, schon recht
aussagiert, ja. Achtelsfinale sind auf dem Spiel gestanden oder auf dem Tisch gestanden. Obwohl ja immer auf dem Plan gestanden.
Heute, Wörter.
Ja, auf jeden Fall. Aber. Und wir kennen jetzt alle Viertelfinalteilnehmer. Das sind der FC Thun, Lugano, Yverdon, Lausanne-Sport, der FC Biel, Luzern, Étoile Carouge und St. Gallen. Erste Frage, Ali. Was fällt dir da als erstes auf, wenn du die Namen hörst?
Mir fällt auf, dass nur noch die Hälfte aus der Super League sind, von diesen Mannschaften. Mir fällt auf, dass die letztjährigen Finalisten noch dabei sind. Mir fällt aber natürlich vor allem auf, dass Top-Vereine aus der Liga nicht mehr dabei sind.
Absolut. Für mich tönt das wie eine geile Aufabstiegsrunde aus den 90er Jahren. Etwal Carouge, ja, Biel, Lugano, Yverdon, alles nehmen. Ja, genau. Mannschaften, die dort mitgemischt haben. Und eben, also von den Namen her tönt es super geil. Mhm. Ja, und eben, ich glaube, das andere, was du angesprochen hast, sind noch 4 Superligisten dabei. Und es hat immer, gut, es hat bis jetzt Stand, also im Cup, bis jetzt 1 Direktduell gegeben von den Superligisten. Das ist, glaube ich, auch eine Seltenheit, dass es wirklich so wenig Aufeinandertreffen gibt von den Grossen. Ist natürlich auch ein Grund, könnte man sagen, wieso das Superligisten noch dabei
ja, eigentlich
wären,
ja nicht. Ja, ja, eben genau, die müssen dabei sein. Ja.
Die müssen dann dabei sein. Also eben, wie du gesagt hast, Top 3 von der Super League sind alle draussen. Und das sind schon rechte Überraschungen. Also wenn du als FCB gegen einen Promotion League Vertreter verlierst und aber der FCZ gegen Iber da, das ist eine Challenge League und IB hat gegen Lugano verloren, da kann man sagen, okay, das ist von der Superligenvertreter, aber ja, die grossen drei Mannschaften, alle in der gleichen Runde draus. Sio und GC haben es nicht mal bis in die Runde geschafft, die sind genau, vorher schon rausgefallen. Ja, und jetzt sind eigentlich die Mannschaften noch dabei, die so ein bisschen unten in der Tabelle spielen, also, oder gespielt haben. Und ich glaube, das ist ein recht schöne Ausgangslage für den Göpp. Also klar, wenn man nicht Fan ist von den grossen Mannschaften.
Ja, aber aber ich meine, das bietet halt für die Mannschaften eine Möglichkeit, zum eben möglicherweise gegen Ende Saison dann verkorkte Saison auch wieder irgendwie können, trotzdem positiv abzuschliessen. Ich denke, ja, das soll ja der Göpp auch sein. Es soll ja auch eine Chance sein für Mannschaften. Also ich bin mir ehrlich, in der Liga ist im Moment so spannend wie schon lange nicht mehr, weil wir haben drei Mannschaften, die um den Titel kämpfen, aber alle anderen werden vermutlich keine Chance haben dieses Jahr. Und viele haben auch schon sehr, sehr lange keine Chance mehr auf den Titel in der Liga, aber Göpp eben schon. Und von dem her hat wahrscheinlich Göpp schon auch immer ein bisschen noch mit der Priorisierung zu tun. Also, dass jetzt IB, Zürich und Basel rausgefallen sind, hat sicher auch damit zu tun, mit was für einer Garde sie auftreten sind. Es sollte natürlich auch so noch klar stärker sein als ihre Konkurrenten, aber ja, hat glaube ich ein bisschen mit dem auch zu tun. Und das ist halt bei den Mannschaften, die jetzt weitergekommen sind, vielleicht auch weniger. Ich weiss ehrlich gesagt, die Aufstellung, die Lugano, St. Gallen, Lausanne und Luzern hatten, nicht alle auswendig, aber ich glaube, bei ihnen ist es halt schon so, dass man auch im Cup noch ein bisschen stärkere Mannschaften aufstellt, weil man einfach auch sagt, man will dort auch weiterkommen.
Ja, es ist nicht viel geschont worden, wenn man die Aufstellungen angeschaut hat von den Superligisten. Und trotzdem, eben, es fällt extrem, mir ist es extrem aufgefallen, vor allem in den Direktduell gegen Mannschaften aus der Challenge League. Die Match, die ich gesehen habe, muss ich sagen, also ich habe das Gefühl gehabt, Challenge Ligisten haben besser gespielt. Also wenn ich den Match Schaffhausen-Luzern angeschaut habe, Schaffhausen für mich besser gewesen. Dann auch St. Gallen in Chiasso mega Mühe gehabt. Die hat so wirklich gut mitgespielt. Und Lausanne gegen Aarau Glück gehabt. Also, es sind wirklich so Dinge, die ich gesagt habe, ist der Niveauunterschied echt nicht mehr so wahnsinnig gross? Und das wäre auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dich würde fragen. Hast du das Gefühl, Thun, gutes Beispiel. Thun hat jetzt schon in dieser Göpp-Saison zwei Superligisten rausgeknallt. Jetzt kommt mit dem, wenn es dann der dritte. Also, die könnten sehr wahrscheinlich in der Superliga mitspielen. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich hätte es aus dem Bauch heraus einfach mal Nein gesagt, aber du hast schon recht, wenn ich mir das überlege. Und ich meine, du kannst auch sagen, wer ist als letztes aufgestiegen? Das war GC gewesen. Die spielen, sind im Moment, glaube ich, am vierten Platz in der Liga. Also die spielen dort auch munter mit. Das spricht alles dafür, obwohl es ja eigentlich nicht allzu logisch ist, weil halt einfach in der Super League so viel mehr Geld rum ist. Und Challenge League, ja, ja
GC jetzt dunkelt. Vielleicht das falsche Beispiel ist, weil GC ja aufgerüstet Logo. Hat.
Ja, klar. Eben, das ist schon richtig. Aber ja, wenn du die reinen Zahlen anschaust, dann musst du halt gleich mit reinnehmen. Ich weiß es nicht. Ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber der Göpp hat seine eigenen Gesetze. Nein, ich glaube, es hat halt mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, dass du halt unterschiedliche Motivationen auch an den Tag leist, vielleicht, dass du natürlich als Challenge League Mannschaft auch weisst, okay, das ist das Spiel, wo wir uns können profilieren können. Wie Fußball gespielt wird, weiss man selbstverständlich auch in der Challenge League. Und dann, ja, wachst du vielleicht auch mal über dich raus, während dem halt dann irgendwo Basel oder IB, wo dann in die Provinz rausfahren und wissen, wir spielen bald wieder europäisch, ist dann vielleicht das relativ schwierig, dann die Prozent auch wieder abzurufen.
Das ist natürlich möglich. Dann gibt es ja noch, was man sicher noch erwähnen muss, ist das Penaltyschiessen zwischen Yverdon-Spark und dem FC Zürich. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich die ganze Schweiz wieder, wie die Regeln gehen bei Penaltyschiessen. Oder eben nicht, weil anscheinend jetzt da wieder ein riesen Fragezeichen dahinter gegeben, wenn jetzt eine Mannschaft eine weniger ist und Yverdon hat in der 118. Minute noch einen Platzfreise bekommen und das hat dann im Penaltyschiessen zu ziemlich Verwirrung gesorgt. Ich hoffe, man hat das mittlerweile geklärt, weil ich habe eben auch das Gefühl gehabt, dass der Schiri es nicht genau gewusst hat. wie das jetzt genau ist. Der FCZ hat moniert, dass der Goalie nicht muss schiessen, trotzdem darf er Penalty schiessen teilnehmen. Ich werde da jetzt gefunden, der muss jetzt auch schiessen, weil der ist ja im Goal gestanden, also muss der auch gemeldet. Ja, wie die Regeln sind, man darf sie gerne nachlesen im Handbuch von der Schweizer Schiris oder von der UEFA, weil ich nicht, wo das gesehen ist. Ich habe versucht, mich irgendwie das Wissen anzueignen und ich finde, es ist mega schwierig, weil es gibt verschiedene Aussagen und man kann sie so oder so interpretieren. Schiri-Thema allgemein, habe ich das Gefühl, in der letzten Zeit. Es gibt immer wieder irgendwie etwas Neues, was rauskommt, jetzt auch mit den Offside-Regeln und so weiter und so fort. Mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme einfach auch nicht mehr raus.
Ja, also geht wahrscheinlich, wenn du nicht gerade wirklich einen Schiri-Kurs absolviert hast, dann gibt es vermutlich auch unter Trainer und Spieler und so weiter viele, oder die wenigsten, die wirklich auch die Sparta-Regeln könnt dir jetzt aufzählen.
Du hast gerade letztens noch in der Bundesliga irgendwo etwas gesehen, oder? Wo einer das Goal nicht gewählt, weil er die Regeln nicht kennt hat und darum ist er irgendwie drin und hat dann das Goal verhindert oder das Goal gemacht oder was auch immer. Ja, eben.
Also, es gibt immer wieder so Zeug, ja.
Richtig. Und, ja, wenn wir schon beim GÖP sind, oder im Viertelfinal sind jetzt noch 8 Mannschaften und es geht dann erst im Februar weiter. Aber.
Das ist ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite irgendwie auch geil, weil das ist jetzt so ein drauf hinfiebern. Also eben zum Beispiel jetzt in Biel oder in, auch Etwal Gahusch oder so ist jetzt wahrscheinlich das ist jetzt das grosse Highlight im Februar, wo sich jetzt wahrscheinlich alle dort in die Agenda eingestrichen haben angestrichen haben und das Stadion wird voll sein. Und,
du bist ein Sieg von einem Halbfinale entfernt. Mhm. Und aber wir lieben ja Challenge, darum lassen wir uns mal so ein bisschen wie vorher wir uns auf den Test raus, diesmal sogar noch so ein bisschen weiter raus. Und ich würde sagen, ich frage dich
einfach jetzt mal. Willst du dir jetzt den Gap-Sieger
sagen? Nein, natürlich nicht. Wir nur die einzelnen Partien an. Und zwar würde ich sagen, Part mit Thun gegen Lugano. Oder wie wir auch können sagen, das sind Städte am See mit einem Hügel nebendran, Derby.
Ja, von denen gibt es in der Schweiz relativ viel. Aber auch zwei schöne Städte. Das gibt es in der Schweiz viel. Ja, du willst jetzt einen Sieger hören, gell?
Was du denkst.
Es ist hure schwierig, jetzt da nicht irgendwo mit Sympathien und so zu argumentieren. Es ist erst im Februar. Wenn das Spiel jetzt morgen wäre, würde ich sagen, Lugano macht das, weil Lugano einfach sehr in Form ist. Komm, ich will, dass es Thun ist. Ich sage jetzt einfach.
Das kannst du nicht bringen. Ich habe schon gesagt, dass der FC Thun weiterkommt. Und zwar Kunststraße, da hat Lugano immer Mühe. Und Thun ist
heimstark. Ja, das hast du bei Lausanne schon gesagt.
Thun ist heimstark und Thun ist on fire, was den Göpp betrifft. Darum habe ich das Gefühl, der FC Thun macht es. Würde es nicht gönnen?
Ich glaube, der Bernecker wird da etwas zusammen hexen und dann wird Thun ins Halbfinale kommen.
Also, nächstes Spiel, das Watt-Derby, das Kantons-Derby, Yverdon-Sport gegen Lausanne.
Das ist hure schwierig.
Soll dir helfen? Ich tippe auf Lausanne.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiss nicht so viel über Yverdon. Das ist ein bisschen schwierig für mich gerade.
Also der Topscorer von Yverdon ist der Kone, der letzte Saison bei Servet gespielt hat. Der ist sehr erfolgreich. Stellvertreter hat jetzt im GÖP der FCZ abgeschossen. Also sie sind offensiv relativ gut besetzt.
Aber sie sind in der Tabelle auf dem 8. Platz in der Challenge.
Eben defensiv löcherig, aber offensiv haben sie gute. Und eben der Kone hat gar nicht gespielt im GÖP. Ist verletzt gewesen. Aber trotzdem.
Du wolltest mich jetzt dazu bringen, dass ich Yverdon sage, gell?
Ja, natürlich.
Nein, komm. Schlussendlich macht es auch der Superligist. Lausanne jetzt machen. Ja.
Dann gehen wir zum Uhren-Derby. Biel gegen Luzern. Gewinnt da die Rolex aus Biel oder der Bucherer Watch?
Das Bucherer.
Luzern, genau.
Ja, also das muss Luzern sein. Also ich meine, bei allen Sympathien für Biel und so, aber das wäre dann schon eine knüppeldicke Überraschung.
Ja, das sehe ich genau gleich. Aber eben, wir wissen
es nicht. Biel hat jetzt in der letzten Runde Lausanne Stadouchi rausgerührt. Wir haben es vorher gehabt. Weiß nicht auswendig. Ich schaue gerade schon nachher da. Biel. Black Stars. Ja, also die sind jetzt auch relativ ring in die Viertelfinals reingekommen. Nein, ich glaube, da ist jetzt Schluss gegen Luzern. Auch wenn Also ich denke, wenn, dann wäre es die Sensation eher von der Luzerner Seite, wenn sie einen rabenschwarzen Tag einziehen. Aber ihr zwei habt ja das letzte Mal schon gesagt, ihr denkt, Luzern könnte rausfallen. Sie haben es nicht gemacht. Also ja, jetzt geht es weiter für sie, glaube ich.
Ja, und dann das letzte Duell ist mir jetzt wirklich gar nicht eingefallen, was die Derby betrifft. Etwa Garouche gegen St. Gallen oder vielleicht einfach das Aufabstiegsspiel Derby von damals, von früher.
Ja.
Aber da ist schon wieder ein Team klar.
Das wird St. Gallen machen.
Ja, der Reis von Etwa Garouche. Mein höchster Respekt, auch Biel von der Promotion League in einem Viertelfinale stehen. Sensationell geil. Aber ja, ich glaube, am Schluss wird sich Qualität durchsetzen.
Ja, und dann haben wir im Halbfinale 3 Superligisten, 1 Challenge League. Und dann ist es ja schon wieder nicht mehr so spektakulär. Also wenn man jetzt muss drauf schauen und sagen, okay, ist noch spannend, wie viele ja, Superligisten von der oberen Tabelle der rausgefallen sind, nachher könnte man dann in dem Fall auch sagen, ja gut, jetzt hat sich wieder ein bisschen normalisiert. Auch wenn es halt nicht IB und Basel ist und Zürich.
Ja. Wir sind gespannt und ja, der Göpp bleibt halt weiterhin ein Wettbewerb, wo man sich schnell kann für ein europäisches Spiel kann sich qualifizieren. Und ich glaube, die Mannschaften, die jetzt noch dabei sind, ja, schielen natürlich schon mit dem Auge auf das. Und ich finde es auch gut. Es haben mal andere Absolut. Mannschaften, das dürfen probieren oder gewinnen mal. Ja.
Ich würde dir einfach in einem Punkt noch widersprechen. Und zwar als Luzerner, der jetzt gerade den Göpp sie geholt hat. Natürlich ist es schön, wenn du nachher kannst europäisch spielen, aber sind wir ehrlich, der Göpp hat vor allem den Wert, dass du den wunderschönen Pokal kannst heimnehmen, dass du einen Titel gewünscht, dass du nachher noch ein paar maximal, oder im besten Fall noch ein paar europäische Spiele bekommst. Das ist schön und gut, aber ich finde, das darf jetzt nicht plötzlich mehr wert sein als eigentlich der Titel.
Nein, das überhaupt nicht. Und ich hoffe, egal wer dann schlussendlich Ende Saison in dem Göpp-Final steht, dass da in einem Stadion stattfindet, wo es Fans hat. Weil es ist halt schon mal noch etwas ganz anderes. Ich glaube, wir reden hier aus Erfahrung. Es ist halt schon, also, Göpp-Sieg im Stadion oder Göpp-Sieg daheim vor dem Fernsehen, ist, glaube ich, schon mal noch etwas ganz anderes.
Absolut, ja. Ja, hast denn du schon Finalpaarung im Kopf?
Nein, ja, keine.
Weißt du noch nicht?
Ich fände es noch spannend, wenn es eine Revanche gäbe vom Finale von letztes Jahr.
Ich fände es auch noch geil.
In einer vollen Hütte, das würde sicher recht geile Stimmung geben. Ja, in Bern dann hoffentlich. Oder wo auch immer. Einfach, ja. Ich fände es cool, mal. Mit Zuschauern, das Göpp-Finale, St. Gallen gegen Luzern.
Ja, mal schauen.
Ja, ich glaube, da haben wir es wieder geschafft.
Ja, es war mega büß gewesen. Haben wir es geschafft, über Fußball zu reden, eine Stunde lang oder so. Ich würde sagen, stellen wir das Mikrofon ab, nehmen den Sono 1-2 und wünschen allen da draußen eine schöne und erfolgreiche Woche.
Ja, geniessen. Ciao zusammen.
Liebe Zuhörer, viel Spass und tschaußen. Ich muss so schnell die Aufzeichnung beenden.